Wir kommen zu einem der wichtigsten Kapitel der Bibel, weil die meisten, wenn sie anfangen, die Bibel durchzulesen, in den ersten Kapiteln vom dritten Buch Mose scheitern und die Bibel zur Seite packen, verpassen sie dieses wunderbare Kapitel. Ja, es enthält das höchste Gebot. Also, ich meine, dann kann es doch kaum wichtigere Stellen in der Bibel geben, oder? Zumindest eins der beiden, die zusammen das höchste Gebot bilden. Ja, lass uns noch kurz beten. Herr, wir danken dir für deine kostbaren Worte und bitten dich, dass du uns hilfst, deine Worte in uns aufzunehmen, dass sie unser Denken und unser Herz, unser ganzes Sein durchleuchten, erleuchten, ja, aber auch erfüllen mit Kraft, mit Freude, mit Zuversicht, mit, ja, auch Wegweisung und Ausrichtung, Herr. Wir brauchen das so sehr. Dein Wort ist das Licht auf unserem Weg. Eine Lampe für unsere Schritte. Herr, und wo sollten wir sonst hingehen? Na, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir danken dir, dass dein Wort, so alt es auch ist, so aktuell ist es doch immer noch. Und so sehr haben wir es nötig, von deinem Wort gereinigt und umgestaltet zu werden, Herr. So bitten wir dich, dass du dein Wort sprichst durch deinen Geist in unsere Herzen hinein hier heute Abend. Amen. 3. Mose 19, das ist in dem ganzen Abschnitt, wo es Gott darum um ein Thema geht. Und das wird hier am Anfang des Kapitels auch nochmal wiederholt. Da heißt es nämlich, der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist das Thema, im Grunde schon die ganzen Kapitel, seit Kapitel 11 wird dieser Gedanke immer mal wieder auch angesprochen. Und die Heiligkeit, das heilige Leben des Volkes Israel, das abgesonderte Leben, das hat Gott erstmal entfaltet in diesen ganzen Geboten zum Thema Reinheit und Unreinheit. Dann, nachdem er den Versöhnungstag, im Versöhnungstag uns ein großartiges prophetisches Wort gegeben hat über das, was er in Jesus Christus nicht nur für das Volk Israel, sondern für uns alle vorhat, geht es hier jetzt weiter in den Kapiteln mit verschiedenen Themen, die alle beitragen zu dem großen Ziel, was hier genannt ist. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und das mit dem Heiligsein ist ja so eine Sache, ne? Mit einem Heiligenschein rumrennen irgendwie. Das ist nicht unbedingt so etwas, was wir so, ja, keine Ahnung. Wir haben da so komische Vorstellungen von. Das Heiligsein, aber das ist, kannst du eigentlich ganz schlicht und einfach an dem festmachen, was du in Jesus siehst. Er ist nämlich heilig gewesen. Er ist abgesondert für seinen Vater, hat ein Leben gelebt in seinem Vater, in der Liebe. Er hat ein Leben gelebt in Heiligkeit. Und Jesus hat dieses heilige Leben nicht in irgendeiner frommen Ecke gelebt, sondern mittendrin im normalen Alltagsleben. Mittendrin unter den Menschen hat er dieses heilige Leben gelebt. Und so ist auch hier, dass wenn hier von verschiedenen Geboten, verschiedene Themen angesprochen werden, manche Dinge werden hier wiederholt, die schon gesagt wurden. Aber im Zentrum dieses Kapitels und im Zentrum dessen, was heiliges Leben bedeutet, im Zentrum steht die Liebe. Paulus sagt, wenn ich alles tun würde, was man so Frommes tun kann, was man so tun kann als heiliger Mensch und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Und das höchste Gebot ist die Liebe. Das ist mir letztens nochmal so aufgegangen, als ich mich da vorbereitet hatte für unseren junge erwachsene Männerabend, unseren Roots-Abend. Wie zentral das Thema ist, weil der Pharisäer, der erhebt sich über die Sünderin und denkt, er ist heiliger. Er denkt, er ist heilig und diese Frau ist nicht heilig. Aber Jesus zeigt ihm auf, umgekehrt ist es richtig. Die Frau, die so unheilig ist, so voller Sünde, sie ist in Gottes Augen geheiligt, gereinigt. Sie hat Vergebung erfahren und das hat etwas in ihr bewirkt, was sie viel heiliger macht als den Pharisäer. Nämlich ihr Herz ist erfüllt von Liebe zu Jesus. Und er sagt Jesus, du aber, der du der heilige, fromme Mann bist, dir fehlt das Wesentliche, das Wichtigste. Dir fehlt die Liebe. So wollen wir jetzt einfach mal hineingehen in diese Verse hier und schauen, was Gott hier so alles zu sagen hat. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und das zeigt diese Beziehung. Das ist etwas, was Jesus, was auch die Apostel immer wieder deutlich gemacht haben. Unsere Bestimmung als Kinder Gottes ist, unserem Vater gleich zu sein, unserem Vater ähnlich zu sein. So hat er uns Menschen am Anfang geschaffen. Wir sollen sein Ebenbild sein. Wir sollen ihn widerspiegeln. Wir sollen ihn nachahmen. Aber nicht im Sinne von, wir versuchen irgendwie das genauso zu machen wie er. Nein, wir tun das aus der Liebesbeziehung, wie ein Vater seine Kinder liebt und lehrt und leitet und die Kinder ihren Vater lieben und ja sich alles abschauen bei ihm, weil sie so begeistert von ihrem Vater sind, weil sie ihn so weil sie so positiv eingenommen sind von ihm, weil er ihr großes Vorbild ist. Aus Liebe heraus zu ihrem Vater strecken sie sich danach aus, so zu werden wie er. Und das ist etwas, was sozusagen die ganze Bibel durchzieht, auch wenn Jesus lehrt. Er sagt, na, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Paulus sagt, vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Petrus sagt, na, er hat sich selbst für uns hingegeben, für unsere Sünden. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christus. Folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen. Wir wollen gemeinsam lernen von ihm und wollen ja mit ihm hinein als unserem großen Bruder hineingenommen werden in diese Dynamik. Ja, wir sind Kinder unseres geliebten Vaters und wollen so werden wie er. weil er so gut ist. Also sagt Gott auch hier zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ich, der Herr, euer Gott. Vers 3, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Sabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Oder ich bin Jahwe, euer Gott, kann man auch sagen. Das steht da eigentlich original. Und dieses Ich bin Jahwe, euer Gott, kommt hier in diesem Kapitel immer wieder vor, wie so eine Art Erinnerung oder immer wie so ein Refrain, wie so ein, ja, das kehrt immer wieder. Und eigentlich ist es so eine Kurzformel von dem, womit die Gebote, die 10 Gebote anfangen, womit der Bund Gottes mit seinem Volk Israel anfängt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Und so ist es hier auch eine Erinnerung an die Gebote, oder? Ihr sollt jeder seinen Mutter und seinen Vater fürchten. Das Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das heißt hier, ja, Ehrfurcht haben, Respekt, Achtung. Etwas, was heute so sehr verloren geht, mehr und mehr. Wo viele gar nichts mehr mit anfangen können. Ehrfurcht zu haben vor einer Person, vor einem Menschen, der diesen Respekt, diese Hochachtung, dem das zukommt, dem man untergeordnet ist. Und das Interessante ist, dass hier in dieser Formulierung hier die Mutter zuerst genannt wird. Die Mutter ist sozusagen die erste Instanz für das kleine Kind. Oft ist es so, ist nicht immer so, aber oft ist es so. Und es hat auch so einiges für sich. Es gibt so einige gute Argumente dafür, warum es gut ist, dass in der frühen Kindheit die Mutter präsent ist für ein kleines Kind. Aber es soll vor allen Dingen deutlich machen, nicht nur der Vater soll gefürchtet werden, sondern auch die Mutter soll gefürchtet werden, soll respektiert werden, soll geachtet werden. Gott hat am Anfang einen Mann geschaffen und eine Frau. Als er den Mann geschaffen hat, hat er gesagt, das ist nicht gut. Aber als er die Frau geschaffen hat, nein, als er Mann und Frau geschaffen hatte, hat er gesagt, das ist sehr gut. Und das lag nicht daran, weil der Mann war nicht gut und die Frau war dann sehr gut und dann hat sich das so einigermaßen hingeschaukelt, sondern nein, Adam war auch sehr gut geschaffen von Gott. Aber das Prinzip, dass er alleine war, das war nicht im Sinne Gottes. Und das hat viele, viele verschiedene Gründe. Aber einer der Gründe, warum das hier auch zum Vorschein kommt, man hätte ja auch schreiben können, jeder soll seine Eltern ehren oder seine Eltern fürchten. Das macht er aber nicht. Er betont das Vater und Mutter, Mutter und Vater. Weil jeder Mensch einen Mutter und einen Vater hat. Einen Vater und eine Mutter, die in Liebe vereint ein Kind gezeugt haben. Eine Mutter, die das Baby in ihrem Leib ausgetragen und dann unter Schmerzen geboren hat. Ein Vater, der seine schwach gewordene Ehefrau unter der Schwangerschaft, sie durchgetragen, sie versorgt hat, für sie da gewesen ist, ihr Schutz gewesen ist, ihr, was weiß ich, das heiße Bad eingelassen hat oder, keine Ahnung, das Essen gemacht hat, wenn sie irgendwie ihr total schlecht war und sie in der Ecke gehangen hat. Und dann, als das Baby da war, genau, auch da, die Mutter, die das Kind stillt, der Vater, der sich kümmert, dass die Mutter genügend zu essen hat, dass sie genügend Ruhezeit hat, damit es auch mit dem Stillen klappen kann, der seine Frau entlastet, da wo sie oft aufstehen muss in der Nacht, um das Kind zu stillen, der das Kind wickelt, der das Kind trägt und in den Schlaf wiegt. Ja, und der darüber hinaus noch sieht, dass eben, wie gesagt, das Essen rankommt. Ne? Ist das jetzt alles irgendwie nur so ein komisches, traditionelles Familienbild, was ich hier entwerfe? Geht das nicht auch alles anders? Ja, klar geht das auch alles anders. Das funktioniert auch alles irgendwie. Man kann das auch irgendwie anders machen. Aber ist das gut? Ist das sinnvoll? Ist das richtig? Am Anfang hat Gott das so geschaffen und es ist auch immer noch so. Wie gesagt, ein Mensch hat einen Vater und eine Mutter. Und eigentlich soll es so sein, dass die Mutter sich um ihr Kind kümmert, dass ein Vater sich um das Kind kümmert, dass das Kind doch bitteschön aus der Liebe zwischen Mann und Frau entstanden ist, aus einer treuen, hingegebenen Liebe heraus. Das ist doch Gottes Plan, Gottes Wille. Die Liebe ist Gottes Wille. Und Liebe heißt, sich in Treue einander hingeben, füreinander da sein, einander lieben, einander dienen, sich selber hinten anzustellen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist Liebe. Und dazu hat Gott uns geschaffen. Das steht natürlich total diesem Geist entgegen, der in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft regiert, nämlich der Geist des Individualismus, der Geist der Selbstverwirklichung. Und weil unser Leben nicht mehr den Sinn hat, dass wir mit unserem Leben Gott verherrlichen, unseren Schöpfer, müssen wir uns eben einen eigenen Sinn schaffen. Und das machen wir dadurch, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten ausbauen, so sehr, dass wir dadurch viel Ruhm und Ehre gewinnen oder viel Kohle oder was weiß ich, ne, was du alles so anstreben kannst in diesem Leben, um Sinn zu erhalten. Aber das ist nicht das, wozu Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns dazu geschaffen, ihn zu verherrlichen. Wodurch? Dass wir ein Leben in der Liebe leben. Dass wir ihn, der die Liebe ist, widerspiegeln, sein Ebenbild sind. Und gerade auch in der Familie, Mann und Frau, in Liebe, unterschiedlich gemacht, sehr unterschiedlich. Und das ist so problematisch, wir haben da so zu kämpfen mit, wir Ehepaare, oder? So anders. Aber Gott hat sich das so gedacht. Na, man sagt ja immer, ne, das, oder es ist ja immer diese Frage, ne, Homosexualität und ja, ich glaube, dass es für manche tatsächlich der einfachere Weg ist. Na, dass du dich nicht rumärgern musst als Frau mit so einem bescheuerten Kerl, sondern du hast eine tolle Freundin an deiner Seite. Na? Oder du hast als Mann, musst du dich nicht ständig auf so ein Wesen einlassen, was du überhaupt nicht einschätzen kannst, was immer irgendwie, na, Stimmungsschwankungen und dies und das und dann immer diese komischen Phasen, wodurch sie durchgehen, monatlich und dann in ihrem ganzen Leben ein Auf und Ab und immer irgendwie, ja, dann dann doch lieber einen Kumpel an der Seite haben. Da weiß man, wo man dran ist. Aber Gott hat das so geschaffen, zwei Wesen, die gleich sind und doch unterschiedlich. Und die Herausforderung ist da, in der Liebe den anderen höher achten als sich selbst. Und das ist ein wunderbarer Plan. Ich find's krass, ich find's cool. Und ich bin Gott auch dankbar, dass er durch sein Wort und durch seinen Geist und ja durch Jesus, der uns so sehr ja auch als Ehemann seine Gemeinde liebt, dass er uns ausrüstet, zurüstet dafür, so zu leben auch als Ehepaar, es so zu lernen. Aber wir müssen bereit sein dazu, wir müssen uns dafür öffnen, dass er das in mir, in uns bewirkt. Weil wie gesagt, wir suchen lieber den einfacheren Weg. Aber Gott hat das so gemacht. Ein Vater, eine Mutter. Und so soll das eigentlich auch sein. Und da, wo es nicht so ist, wo du was ganz anderes erlebt hast, wo du aus schlimmen Verhältnissen kommst, wo du vielleicht nie, wo du keinen Vater gehabt hast oder keine Mutter, wo du, wo keine Liebe war, wo tatsächlich Furcht war im Sinne von Angst vor deinen Eltern. Da will Gott dich befreien. Er will dich befähigen dazu, zu dem richtigen Verhältnis zu deinen Eltern zu kommen. Selbst wenn deine Eltern schon gestorben sind, ist es wichtig, dass in deinem Herzen dein Verhältnis zu deinen Eltern gerade gerückt wird. Dass du trotz aller Fehler, trotz aller Schwächen, trotz allem Versagen dennoch dich inspirieren lässt, von Gott Respekt zu haben. Jesus hat das auch gemacht. Er ist ein Kind gewesen und er hat zwei tolle Eltern gehabt, aber sie waren auch nicht ohne Fehler und ohne Schwächen. Und es heißt in Lukas 2, dass er ihnen untertan war, dass er sich ihnen untergeordnet hat. Auch da, wo sie ihn nicht verstanden haben. Der Schlüssel dafür ist Vergebung, oder? Vergebung. So wie Gott uns vergeben hat, so sollen auch wir vergeben. Und gerade unsere Eltern brauchen Vergebung. Ich habe selber 5 Kinder und ich merke, je älter sie werden, je mehr ich begreife und erkenne, wie sehr ich Vergebung brauche von meinen Kindern. Und dennoch ist es so, dass Kinder es oft eben nicht verstehen können. Ich konnte das, bis ich selber Kinder hatte, nicht verstehen, was durch welche Herausforderungen meine Eltern so gegangen sind. Was für eine Last von Verantwortung sie getragen haben, dadurch, dass sie uns hatten. Wie selbstverständlich ich davon ausgegangen bin, dass jeden Morgen was zum Essen auf dem Tisch steht. Wie selbstverständlich, dass ich alles in Anspruch genommen habe. Na, Klamotten zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Na, das haben ja alles meine Eltern für mich gemacht. Habe ich ja nicht selber gemacht. Und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, was ich ja nicht kann, weil ich da keine Erinnerung mehr habe, ne? Aber die haben mich Hosenscheißer, die haben mich gewickelt, die haben, ne, wenn ich geschrien habe, dann haben sie mich gefüttert, ne? Ich hätte nicht überleben können, wenn meine Eltern sich nicht um mich gekümmert hätten und mich versorgt hätten. Dafür gebührt ihnen Respekt. Und meistens, normalerweise ist es so, dass die meisten Eltern es doch so gut oder so schlecht, wie sie eben können, machen. Mit allen, wo sie versagen. Wie sollte jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten? Das ist eine Herausforderung für uns, aber wir sollten daran arbeiten. Wir sollten das nicht einfach so zur Seite packen. Selbst wenn wir, wie gesagt, die allermeisten von uns, wir sind vielleicht erwachsen und aus dem Haus und ja, unsere Eltern sind weit weg. Aber das richtige Verhältnis zu den Eltern zu haben, ist unheimlich wichtig. Auf der einen Seite sich zu lösen von den Eltern. Das sagt ja Gott ganz am Anfang. Er sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Unsere Eltern sollen auch nicht unsere Götter sein. Aber das richtige Verhältnis zu ihnen zu haben, das ist eine Herausforderung. Und da brauchen wir alle irgendwie auch Gottes Hilfe und können auch immer weiter darin wachsen. Meine Sabbate sollt ihr halten. Auch das wird hier nochmal in Erinnerung gerufen. Später auch nochmal im Vers 30 wird es nochmal gesagt. Gott, es ist wichtig, dass wir aus der Ruhe leben, aus der Ruhe Gottes heraus unser Leben vor ihm leben. Das Leben in Heiligkeit bedeutet auch, diesen Ort aufzusuchen. Ich nenne es jetzt mal Ort. Es ist eigentlich eine Zeit. Diese Zeit zu suchen, wo ich vor Gott zur Ruhe komme. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Raus aus dem Hamsterrad. Zur Ruhe kommen vor Gott. Um von ihm zu hören, von ihm zu empfangen, von ihm gereinigt zu werden, von ihm erneuert zu werden. Rekreation, wie man so schön sagt. Ne? Rekreation. Das ist interessant, dass eben der siebte Tag, der Ruhetag, ein Tag in Erinnerung an die Schöpfung, die Kreation ist. Und so soll diese Ruhe eine Zeit der Rekreation sein, in der Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, wie das geht. Komm zu mir. Das ist Sabbat. Komm zu mir. Komm bei mir zur Ruhe. Setz dich. Lass dir die Last abnehmen. Stärke dich hier. Ne? Brot und Wein. Stärke dich. Lass dich neu ausrichten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Sabbat. Lass alles andere los, alles, was du tust, alle deine Pläne, alles, was dich jetzt so treibt, lass das alles los, um dich von Gott neu beschenken zu lassen, neu ausrichten zu lassen. Das gilt auch für uns noch, immer noch. Meine Sabbate sollt ihr halten. Das ist Teil eines heiligen Lebens. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir gestresste Otto-Normalverbraucher, ganz normale Deutsche oder was auch immer für Landsleute, aber Erdenbürger statt Himmelsbürger. Himmelsbürger, ein heiliger Mensch, ein heiliges Leben führst du, wenn du immer wieder zum Sabbat kommst. Aus dem Sabbat heraus lebst, deinen Alltag. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, es ist immer noch in den 10 Geboten, stecken wir immer noch drin. Ne? Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden. Lass uns mal da 1. Korinther 8 aufschlagen zu, 1. Korinther 8. Da sagt Paulus, Vers 4, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keine Götzen in der Welt gibt und es kein Gott ist als nur einer. Gibt gar keine Götzen. Also warum muss ich da noch irgendwie dieses Gebot irgendwie wichtig nehmen, dass wir uns nicht zu den Götzen wenden? Interessant ist im Hebräischen in Kapitel 19, Vers 4 im dritten Mose, da steht das, statt des Wortes Götze steht da das Wort Nichts. Wendet euch bitte nicht zu den Nichtsen. Also zu denen, die nicht sind. Ne, das ist das, was Paulus sagt. Es gibt die gar nicht. Wenn du da nach greifst, sozusagen greifst du ins Leere. Und das ist das, was Paulus sagt. Mach das nicht. Wende dich nicht an etwas, was dich nicht trägt. Was dir nicht hilft. Wo du keinen Segen findest. Wo du keine Ruhe findest, keinen Sabbat findest. Wo du nicht diese Rekreation, die du brauchst, findest. Wo du nicht satt wirst. Wo du nicht heil wirst. Wende dich doch bitte nicht dorthin. Das ist nichts. Es gibt sie gar nicht. Es gibt nur den einen Gott, von dem du all das empfangen kannst. Er ist der einzige Gott, der dir das geben kann. Die anderen verschaukeln dich nur. Da steckt eine Kraft dahin. Und das sagt Paulus an anderer Stelle. Er sagt, das sind die, da stecken Dämonen dahinter. Schlagen wir ein paar Kapitel weiter. Hier 1. Korinther 12, Vers 2. Erinnert Paulus die Geschwister an ihre Zeit, als sie noch mittendrin waren im Götzendienst. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den Nationen, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Also so ganz nichts ist es eben doch nicht, sondern da steckt eine Kraft dahinter, die Menschen bindet, die Menschen in Gefangenschaft führt. Ihr wurdet dahin weggerissen, fortgezogen. Jetzt springen wir noch ein paar Seiten weiter in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wir springen einfach in den Zusammenhang rein, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ihr habt euch von diesen Götzen abgewandt. Das, was euer Leben ausgemacht hat, da, wo ihr eure Hilfe gesucht habt, wo ihr eure Rettung, euer Heil gesucht habt, wo ihr wo ihr euer Glück gesucht habt, wo ihr euren Wert gesucht habt, da wo ihr all das gesucht habt, Rat, Orientierung, Wegweisung für euer Leben, Geborgenheit, Sicherheit, Halt, Sinn, da wo du das gesucht hast, und wo du gemeint hast, da wäre es zu finden, ja, das gibt mir Halt. Es war nichts. Hatte keinen Bestand. Und dann durftest du den wahren Gott kennenlernen, den wahren, lebendigen Gott. Der Lebendige, der lebt, der Leben in sich hat, weil er selbst das Leben geschaffen hat. Weil das Leben von ihm ausgeht, ist er der lebendige Gott, kein toter Götze. Und der wahre, das bedeutet tragfähige, das ist der Treue, der feststeht. Du hast dich bekehrt, also wende dich nicht wieder zurück. Und das sagt Johannes, 1. Johannes 5, Vers 21, das Schlusswort. Letzte Worte sind doch oft immer bedeutsam, oder? Und 1. Johannesbrief endet mit diesem Satz. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wieso? Als Christen haben wir doch die Götzen hinter uns gelassen. Sagt Johannes, das ist weiterhin eine Gefahr. Lass dich nicht verschaukeln. Der Teufel versucht dich immer wieder zurückzuführen zu den alten Götzen, die dir ja so vertraut sind. So war das auch mit den Israeliten. Sie haben auch so ihre Götzen mitgenommen, teilweise aus Ägypten. Hütet euch vor den Götzen. Also das ist etwas, was uns immer noch begleitet, das, was hier steht. Das heilige Leben bedeutet, schmeißt die alten Götzen weg. Und Jakob war es, Jakob, als er zurückgekommen ist aus von Laban, von seinem Schwiegervater, von seinem Onkel, mit seiner Familie nach Bethel gekommen ist, an dem Ort, wo Gott ihm begegnet war. Und er hatte diese große Dankbarkeit. Gott hatte ihn bewahrt vor seinem Bruder Esau. Sein Bruder Esau hat ihn nicht umgebracht, was er sich gedacht hatte mit seinen 400 Mann. Gott hat ihn bewahrt. Er hat ihn heil wieder nach Hause gebracht, wie Gott es versprochen hatte. Gott hatte sein Versprechen eingelöst. Und jetzt fühlte Jakob, ja, jetzt muss ich auch mein Versprechen einlösen. Der Herr soll mein Gott sein. Und dann hat er seiner Familie gesagt, so, alle Götzen hier in dieses Loch rein. Und dann haben sie alle ihre Götzen da reingeschmissen und er hat das zugeschaufelt. Was für ein wunderbarer Tag, wo all die alten Götzen wegkommen. Oh Herr, hilf, dass wir das tun. Da, wo uns das klar wird, dass es wieder die alten Götter sind, die alten Götzen, die selbstgemachten Götter, die selbstgemachte Hoffnung, die selbstgemachte Zuflucht, die aber nichts ist, die nicht trägt. Ich will sie wieder wegschmeißen, dass du mein Gott bist, du allein, weil du würdig dazu bist. Zurück in 3. Mose 19. Wenn ihr ein Heilsopfer dem Herrn opfert, opfert es so, dass es euch zum Wohlgefallen vor Gott dient. An dem Tag, an dem ihr es opfert und am nächsten Tag soll es gegessen werden. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am dritten Tag gegessen wird, ist es Unreines. Es wird nicht als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es isst, wird seine Schuld tragen. Denn das Heilige des Herrn hat er entweiht und diese Person soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Das haben wir schon gelesen. Man kann sicherlich darüber nachdenken, was es mit dem dritten Tag auf sich hat. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Dass, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Es gibt eine Zeit des Trauerns und des sich Grämens über die eigene Schuld und Sünde, eine Zeit der Reue, der Buße. Aber es gibt auch eine Zeit der Freude im Heiligen Geist über die Gnade und Vergebung unseres Herrn und über das neue Leben, was wir in Christus haben. Am dritten Tag soll nicht mehr davon gegessen werden. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Hier ein ganz neuer Gedanke. Wir haben das auch schon vorher in manchen Gesetzen, dass Gott sich sehr den Schwachen zugewandt hat und um den Schutz der Schwachen geworben hat und ja auch verschiedene Gebote erlassen hat, die Schwachen zu schützen. Aber hier kommt nochmal diese neue Dimension hinein. Ja, auch wenn du kannst was ernten, du hast Kraft, du hast einen Acker, du hast, und du hast jetzt eine reiche Ernte eingefahren. Jetzt nimm es nicht so genau, sei nicht so deutsch. Versuch nicht, alles noch herauszukitzeln, was geht. Sondern lass doch einfach was übrig. Lass doch einfach am Rand stehen. Und dann kann jemand, der arm ist, der elend ist, der kann sich davon etwas nehmen. Wisst ihr, und das ist auch gut, weil diejenigen, die arm und elend waren, sie mussten sich auf den Weg machen. Sie mussten sich das selber holen. Es war nicht so, dass es ihnen in den Mund gestopft wurde, sozusagen. Aber für sie wurde auch gesorgt, für die Elenden, für die Fremden. Sie sollten versorgt werden. Aus dem Reichtum, den Gott seinem Volk gegeben hatte. Aber das funktioniert nur, wenn wir auch großzügig sind. Wenn wir, ja, man muss doch gönnen können. Man muss auch gönnen können. Nicht so engstirnig zu sein, nicht so geizig zu sein. Weiter geht es in Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihst. Ich bin der Herr. Wieder sind wir bei den 10 Geboten, ne? Das Stehlen, das Lügen, das betrügerische Handeln gegeneinander. Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören. Das greift Jesus dann später in der Bergpredigt auf. Ne? Euch ist zu den Alten ist gesagt, ihr sollt nicht falsch schwören. Und Jesus sagt dann, schwört am besten gar nicht. Hier sagt Gott, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihst. Hier geht es darum, bring mich bitte nicht, zieh mich nicht hinein in deine betrügerischen Sachen. Zieh meinen Namen nicht in den Schmutz. Benutze nicht meine Sache, um deine Sache heilig zu machen. Und das ist so oft geschehen und geschieht so oft, dass der Name Gottes in den Schmutz gezogen wird, dass wir den Namen Gottes uns auf die Fahne schreiben, auf unsere Taten, auf unsere Werke, auf unsere Sache raufpinnen und am Ende bekommt Gott nicht dadurch Ehre, sondern Unehre. Er wird in den Dreck gezogen. So viele Menschen, die von Gott enttäuscht sind. Du redest mit denen und sagst, hey, wie ist es denn mit dem Glauben? Was denkst du so über den Glauben, über Jesus? Und dann hörst du, das Erste, was sie sagen, ist, also damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin so enttäuscht von der Kirche. Und darum geht es eigentlich in diesem Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Heißt, ihn nicht, den Namen Gottes nicht zu entweihen. Wir haben einen kostbaren Namen empfangen. Wir sind Christen. Wir sind genannt nach Christus, unserem König. Und dann sollen wir diesem Namen auch Ehre machen. So wie, ne, heute war Tag der offenen Tür bei unserer Kleinen in der Schule. Sie ist ja nun schon da, ne? Aber sie haben mit der Bläserklasse dann vorgespielt und so, ne? Und die ganzen Eltern kommen dann da hin und gucken sich die Schule an und so. Und dann hast du aber auch ein bisschen Kontakt mit den Lehrern und dann war die eine Lehrerin da und die sagte, ja, ach Mensch, sind Sie jetzt auch nochmal hier? Ja, Susanne ist ja schon hier und so. Ja, was ist eigentlich mit Samuel? Und also, die Lehrer kennen ja die Kinder und die tragen alle denselben Namen. Und je nachdem, wie sie dort in der Schule so drauf sind und wie sie so leben, haben die Lehrer einen Eindruck, die kennen uns eigentlich so gut wie gar nicht. Aber die kennen unsere Kinder.
und von unseren Kindern schließen sie auf unsere Familie. So sind also die Machails. Und so machen die Leute das auch. Und das ist richtig so. Die gucken sich die Christen an und sagen, okay, das sind also die Christen. Aha, so ist also Christus. Und dann sagen wir immer, nee, das ist nicht so. Die Christen, die sind auch nur Menschen und die versagen auch. Christus ist ganz anders, der ist viel besser. Aber sollte das wirklich so sein? Sollten wir uns nicht des Namens würdig, des Rufes würdig erweisen, mit dem wir gerufen worden sind? So lehrt es Paulus. Erweist euch würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen worden seid. Wie hat es Jesus gesagt? Er hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr es nicht macht, dann werden die Leute nicht erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann werden sie Jesus nicht kennenlernen. Und es liegt nicht nur an der Verkündigung des Evangeliums. Ja, das Evangelium muss klar verkündigt werden, so wie wir es empfangen haben. 100%. Aber es muss auch sichtbar werden in unserem Leben. Es muss auch sichtbar werden in der Gemeinschaft der Heiligen. Also, und hier sagt Gott, mach es nicht, entweihe nicht den Namen Gottes. Benutz den Namen Gottes nicht für deine persönlichen Gelüste. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und du sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis morgen, zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Krasse Sachen, die hier stehen. Tolle Sachen, wunderbare Sachen. Die Liebe zu den Schwachen ist im Alten Testament, hat Gott seinem Volk ins Stammbuch geschrieben. Wo in anderen Religionen gesagt wird, ja, dieser Schwache, dieser Arme, der hat selber Schuld. Du kannst doch auf ihm drauftrampeln. Lehrt Gott sein Volk? Nein, tu das nicht. Kümmer dich um sie. Sei ihnen treu. Du hast Verantwortung empfangen. Wenn du ein Herr bist, der Tagelöhne anstellen kann, die sind von dir abhängig. Die sind davon abhängig, dass sie den Lohn ausgezahlt kriegen, noch am Abend. Du hast Verantwortung. Und zwar vor deinem Gott sollst du dich fürchten, steht hier. Du fürchtest dich zwar nicht vor diesen Tagelöhnern, denn das sind arme, schwache, elende Hunde. Die haben keine Macht, die können sich nicht wehren. Auf den kannst du drum trampeln. Aber was sagt Gott in Sprüche 14, Vers 31? Steht ein wunderbarer Vers, da steht drin, wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr denen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Gott sagt mehr oder weniger, hey, wenn du den Armen, den Schwachen, den Tagelöhnern, den Behinderten, den Blinden, wenn du den missachtest, wenn du deinen Spott mit ihm treibst und deinen Spaß mit ihm hast, dann kriegst du es mit mir zu tun. Denn ich identifiziere mich mit ihm. Und vor deinem Gott sollst du dich fürchten. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. Also du sollst kein ungerechtes Mitleid haben. Manchmal sind wir so vom Mitleid über die Armen bewegt, dass wir nicht mehr gerechtes Urteil fällen. Nicht jeder Arme ist auch ein guter Mensch. Nein, Gottes Wort sagt, wir sind alle Sünder, ob arm oder reich. Man kann sich in seiner Armut auch sehr sündhaft verhalten. Und da muss auch Gerechtigkeit gesprochen werden, auch dem Armen gegenüber. Natürlich heißt es gerecht sein nicht, dass man nicht genau das tut, genau hinzuschauen, warum hat sich jemand so und so verhalten. Aber Sünde bleibt Sünde, auch für den Armen, für den Schwachen. Genauso aber den Großen, den sollst du nicht ungerechtfertigt ehren. Du sollst dich nicht, sollst nicht blind sein für die Ungerechtigkeit und Sünde der Großen und Mächtigen, sondern sollst gerecht richten als Richter. Das gibt Gott hier seinem Volk mit auf den Weg. Dadurch erweisen sie sich als heilig, als anders. Weil wir als Menschen ohne Gott eben doch anders ticken. Immer wieder wird das sichtbar, auch bei uns. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht verleumden. Geh nicht umher und rede über andere schlecht, sagt uns auch das Neue Testament. Na? Du malst ein Bild. Wenn du über jemanden redest, malst du ein Bild. Was malst du für ein Bild von dieser Person? Na, wenn derjenige, der dich hört, wie du sprichst über jemanden, wenn er jetzt diese Person vor Augen geführt bekommt, was bekommt er dann für ein Bild? Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Na, achtet einander höher als euch selbst. Auch wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Das bedeutet auch diejenigen, die nicht anwesend sind. Da soll ich nicht herabschauen und irgendwie, ja, jemanden schlecht machen. Und schon gar nicht, irgendwie mich hineinbegeben, dass ich jemandes Tod wünsche und deswegen als falscher Zeuge auftrete. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Interessant, ne? Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Nicht nur du sollst ihn nicht schlagen oder nicht schlecht über ihn reden, sondern du sollst ihn in deinem Herzen nicht hassen. Im Herzen ist die Unreinheit. Aus dem Herzen kommt es. Und Jesus hat gesagt, der Hass, der Mord fängt mit dem Hass im Herzen an. Aber das sagt hier schon Gott im Alten Testament zu seinem Volk. Das ist sozusagen nichts Neues, nichts anderes. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Interessant, der Zusammenhang hier. Du sollst deinen Nächsten nicht hassen, du sollst ihn ernstlich zurechtweisen. Wenn du ihn ernstlich zurechtweist, dann hasst du ihn nämlich nicht. Wenn du es nicht tust, wenn du schweigst, dann tust du ihm was Schlechtes. Wenn du ihn aber zurechtweist, und zwar auf den richtigen Weg weist, und zwar in aller Demut, weil du weißt, dass du selber diese Zurechtweisung immer wieder brauchst. Ich brauche diese Zurechtweisung immer wieder. Deswegen kann ich nicht sagen, naja, komm, ich zeig dir mal den Weg. Jesus hat gesagt, hey, zieh erst mal den Balken aus seinem Auge, sonst bist du ein blinder Blindenführer. Zieh erst den Balken raus, dann kannst du dem anderen den Splitter rausziehen. Aber mit dieser demütigen Haltung kann, ja soll ich, meinen Bruder zurechtweisen. Jesus sagt das auch in Matthäus 18, Vers 15. Oh, ich muss Schluss machen. Gleich sind wir fertig. Ihr habt es gleich geschafft. Matthäus 18, Vers 15. Ihr kennt die Verse. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Mach das, sagt Jesus. Er sagt nicht, halte dich bitte schön vornehm zurück, denn du bist ja selber ein böser Sünder, deswegen sag lieber nix. Sagt er nicht. Er sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und das ist aber ein wichtiges Prinzip. Mach keine Show draus. Demütige den anderen nicht vor versammelter Mannschaft. Mach ihn nicht vor versammelter Mannschaft rund. Sondern worum geht es nämlich? Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Das ist eine Mission, einen Menschen zu gewinnen. Einen Bruder zurechtzuweisen, ist eine Rettungsaktion. Eine Aktion, wo ich den Bruder gewinnen will. Und da brauche ich manchmal ganz viel Weisheit zu. Da brauche ich vor allen Dingen auch ganz viel Demut zu. Da brauche ich auch ganz viel Sanftmut zu. Und da muss ich manchmal vielleicht erstmal viel vorbeten, bevor ich das dann mache. Damit ich es eben nicht in der falschen Haltung tue, im Richtgeist, wodurch ich den Bruder nämlich vom Kopf stoße und ihn nicht gewinne, sondern verliere. Und zwar nicht, weil er so hartherzig ist und so verbohrt in seiner Sünde, sondern weil ich so abstoßend und hochmütig bin und überhaupt nicht Christus widerspiegel. Aber nur weil das alles passieren kann, heißt das nicht, dass ich das lassen soll. Ich muss das Risiko eingehen. Ich muss den Weg gehen. Jesus lehrt uns das. Ich soll meinen Bruder nicht hassen. Ich soll ihn zurechtweisen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja. Haben wir da nicht viel mehr Stress in der Gemeinde? Ja. Das ist doch blöde. Ja. Aber Gott will das so. Und es ist Liebe. Und in Lukas 17, Vers 3 sagt er dann auch was ganz Wichtiges, was total wesentlich ist. 17, Vers 3. Habt Acht auf euch selbst, sagt er erstmal. Und dann, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Sprich ihm Vergebung zu. Sprich ihm die Gnade zu. Das kannst du natürlich nur, wenn du schon mit der vergebenen Haltung hingehst. Wenn du selbstgerecht, sauer, bitter, jemandem einfach mal sagen wolltest, endlich mal es rauslassen wolltest, wie finster und fies er sich verhalten hat und wie bescheuert er drauf ist. Und er sagt, oh, das habe ich dir gemacht. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Nee. Doch, sagt Jesus, doch. Da muss ich schon vorbereitet hingehen. Wenn Jesus sagt, wenn du stehst und betest, dann vergib, wem du etwas zu vergeben hast. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du kannst im Grunde keine Kommunikation, keine Liebesbeziehung mit deinem Vater führen, wenn du in irgendeiner Form mit deinen Geschwistern nicht im Reinen bist. Du kannst auch das Abendmahl nicht nehmen. Und das kannst du im Herzen vor Gott gerade rücken. Du kannst im Herzen dich entscheiden, ich lasse los, ich vergebe. So wie mir vergeben ist, so vergebe ich auch. Das hat Jesus in diesem Gleichnis von diesem hartherzigen Knecht auch deutlich gemacht. Der hat vergessen, wie groß die Gnade war, die er selbst empfangen hat. Und hat sich hartherzig gezeigt. Und dann hat der Herr gesagt, okay, dann wirst du selber das erleben. Springen nochmal schnell zurück und schließen ab hier. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kommt das her. 3. Mose 19, Vers 18. Wenn ihr das noch nie gelesen habt, noch nicht wusstet, schreibt es euch auf, da kommt's her. Das hat Jesus zitiert, als sie ihn gefragt haben, was ist das höchste Gebot? Und es ist doch schön, dass es, und es trifft auch voll das Herz von Jesus, voll das Herz Gottes, dass es in der Liebe zum Nächsten zuallererst und vor allen Dingen um was geht? Um Vergebung. Um Gnade. Dass wir gnädig miteinander sind, zueinander vergeben. Weil wir ständig schuldig werden aneinander. Und wir haben so viel Vergebung nötig. Selber persönlich. Aber auch, dass wir vergeben und Gnade weitergeben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So oft zitiert im Neuen Testament von Jesus und auch von den Aposteln als Zusammenfassung dessen, was Gott will. Na, Jesus sagt, was du willst, was andere dir tun, das tu du ihnen. Du möchtest, dass dir vergeben wird? Will irgendwer keine Vergebung? Will irgendwer von uns hier keine Gnade? Ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Also, was du willst, dass dir getan wird, das tu du anderen zuerst. Das ist die goldene Regel, das ist das Gesetz und die Propheten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst auch übersetzen, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Ein Menschenkind, ein Geschöpf Gottes, geschaffen als Ebenbild Gottes. Er ist wie du, geliebt von Gott, geschaffen von Gott. Und Gott hat seinen Sohn für ihn gegeben, für deinen Nächsten, so wie für dich. Er ist wie du, ein Sünder, Versager, so wie du. Liebe ihn, er ist so wie du, ist nicht anders. Jesus, wir danken dir dafür, dass du so geworden bist wie wir und doch, ja, bist du rein und heilig geblieben. Hast dich nicht eins gemacht mit unserer Sünde, in dem Sinne, dass du selbst zum Sünder geworden bist. Nein, du hast aber unser sündiges Fleisch angenommen und bist unseren Sündertod gestorben. Hast alle unsere Schmerzen getragen, all unser Leid, all unser Elend. Du bist aber dem Vater treu geblieben in der Liebe, hingegeben, deinem Vater und dem Nächsten. Und wir danken dir dafür, dass wir das im Mahl feiern können und bekennen können, dass du für uns gestorben bist, dass wir Vergebung empfangen von unseren Sünden, dass wir neu werden, dass wir ja wieder zu dem zurückkehren können, wozu du uns ursprünglich geschaffen hast, ein Leben in der Liebe. Und ja, wenn da irgendwas ist in uns, du kennst uns ja, wenn irgendwas in Bezug auf irgendeinen Menschen ist in uns, an Hass, an Unvergebung und Bitterkeit, so wollen wir uns von dir gewinnen lassen. Du sagst, vergib, rächt dich nicht selber, überlasse das Gericht dem gerechten Richter, vergib du. Herr, bitte hilf du uns. Und danke, danke, dass wir Vergebung empfangen haben. Empfangen durch dein Blut, was vergossen wurde am Kreuz von Golgatha. Amen.